Ja, hallo und herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von unserem Nachschuss und natürlich heute wieder mit Gast und das kann man wirklich doppeldeutig nehmen. Ihr habt es aus irgendwelchen Gründen schon vorab gewusst, zumindest viele von euch haben auf meinem Fragensticker schon mit dem heutigen Gast geantwortet und von daher, ja, ich würde mal vorschlagen, stellt sich der heutige Gast einfach mal selber vor mit ein paar Sätzen.
Ja, hallo. Ich danke erstmal für die Einladung. Matthias Gast, ihr habt vermutlich in dem Sticker selber mitbekommen, selber gemerkt. Ja, freue mich auf das heutige Gespräch. Ja, stehen schon länger in Kontakt und habe da richtig Bock drauf. Und ja, freue mich auf die Zeit.
Ja, jetzt hast du natürlich einschlägige Erfahrungen im Burgenlandkreis. Jetzt warst du ja kurz in Thüringen unterwegs. Welche Luft riecht besser, Matthias? Die Sachsen-Anhaltiner oder die Thüringer Luft?
Luft auf dem Fußballplatz riecht am besten. Das ist völlig egal, glaube ich, welches Bundesland. Ich bin auch noch Ausbilder in Thüringen für die Trainer zuständig. Ja, von daher ist das, glaube ich, völlig egal. Und wenn die Luft in Sachsen auch gut riecht, dann nehmen wir die auch noch mit.
Ja, genau. Bist ja da auch deutlich, also in einem, sag ich mal, Dreiländereck wäre vielleicht zu viel gesagt, aber schon angrenzend an mehrere Standorte bist ja zu Hause, ne?
Ja, richtig.
Genau. Ja, natürlich wollen wir in erster Linie gemeinsam wieder über die letzten nun beiden Spieltage sprechen. Letzte Woche ist ja aufgrund meiner Erkältung ausgefallen. Und ja, letzte Woche war auch Pokal. Dort gab es ja im Burgenland-Pokal die Partien zwischen Langendorf und dem SSC Weißenfels 2, wo sich der Favorit am Ende durchgesetzt hat. Und der FC RSK Freiburg schlägt nach Verlängerung 3:1 den SV Rot-Weiß. Ja, denkst du, dass da SSC Weißenfels 2 und der FC RSK jetzt die allerbesten Chancen haben auf den Titel, wenn man sieht, wer noch alles im Lostopf jetzt drin ist?
Ja, denke ich schon. Also Freiburg spielt ja auch eine überragende Saison. Weißenfels hat sich ja auch stabilisiert. Ich denke, die werden auch eine gute Rolle in der Liga spielen und deswegen auch im Burgenland-Pokal. Weiß nicht, was mit Groß-Grimma ist. Und ja, Baumers-Rotha, ob das überhaupt noch stattfindet.
Ja, also letztendlich ist ja erstmal das Spiel zwischen Motorzeitz und Groß-Grimma. Das ist ja ausgefallen dieses Wochenende.
Ja.
Auch spannend, weil dein Kumpel Tobi Schmidt ist auch noch im Burgenland-Pokal vertreten. Kann da Groß-Grimma ärgern. Und Baumers-Rotha muss ja erstmal gegen Kloster Hessler oder Kretschau und dann noch gegen Borau. Also das wird noch ein weiter Weg bis ins Halbfinale für Baumers-Rotha.
Das denke ich auch. Das denke ich aber nee, aber Freiburg und Weißenfels auf jeden Fall. Ich denke, die Favoriten.
Ja. Was traust du mit der Zeit zu, deinem Kumpel Tobi Schmidt?
Ja, ich denke, wir hatten ein bisschen Losglück im Burgenland-Pokal, sind jetzt im Viertelfinale und bekanntlich der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Weißt halt nicht, wenn du noch eine Runde weiterkommst, dann ist alles möglich, glaube ich. Dann trägt dich so ein bisschen der Flow und dann schwebst du auf einer Wolke und dann ja, musst du schauen, was passiert.
Gucken wir mal in die Verbandsliga. Da gab es wieder ein paar spannende Ergebnisse. Letzte Woche gewinnt der SSC Weißenfels das absolute Spitzenspiel gegen den ersten FC Bitterfeld-Wolfen 2:0. In dieser Woche ausgewichen auf Kunstrasen in Bennstedt, das Heimspiel gedreht gegen Westerhausen 3:0 gewonnen. Also, ich würde mal sagen, perfekte Wochen für den SSC Weißenfels und für Max Oha und Martin Sichting.
Auf jeden Fall stabil. Also haben sich sehr stabilisiert. Hatten am Anfang gefühlt so ein bisschen Probleme, neues Team, neue Trainer sich zu finden. Jetzt haben sie sich gefunden und ich denke, ja, damit ist zu rechnen mit Platz 1, 2.
Ja, und Blau-Weiß-Zorbau, die hatten jetzt so eine kleine Durststrecke in den letzten Wochen. Jetzt haben sie aber zurückgefunden in die Erfolgsspur. 2-1 gegen den FSV Barleben. Nikita Bondarenko und Aaron Soten waren da erfolgreich. Bondarenko ja letztes Jahr noch für deinen nun Ex-Verein Wismut Gera aktiv. Wurde da was erzählt über ihn so ein bisschen? Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, klasse Stürmer.
Ja, also ich kenne ihn selber, ich habe ihn selber schon gesehen. Nicht trainieren dürfen, aber selber gesehen. Also wirklich absoluter Unterschiedsspieler. Gerade da vorne im Sturm. Wirklich, richtig, richtig geiler Stürmer da auf Verbandsliga-Niveau. Der könnte vielleicht sogar noch ein bisschen höher spielen. Oberliga ist da definitiv drin. Ja, Unterschiedsspieler da in Zorbau.
Generell bewertest du Blau-Weiß-Zorbau? Die haben ja nun nach dem Abstieg gleich wieder recht gut Fahrwasser aufgenommen. Hatten jetzt so eine kleine Durchstrecke. Denkst du, dass es normal ist, dass man im Laufe der Saison so eine kleine Talfahrt auch durchgehen muss? Gerade nach einem Abstieg, nach einem komplett neuen Team, man hat ja wirklich jeden Stein umgedreht und auch einen Trainer getauscht.
Auf jeden Fall. Also das ist immer so eine Durst, also so eine Höhen und Tiefen in so einer Mannschaft. Gerade neues Team, neue Trainer, Umfeld, ein bisschen was verändert. Ja, junge Mannschaft, haben sich ziemlich verjüngt, wenn ich das so sehe. Ich denke, das ist völlig normal, dass du ja deine Höhen und deine Tiefen hast, sind super gestartet. Jetzt kommen sie gerade mal so in den Tief. Das ist typisch für die dunkle Jahreszeit. aber ich denke, dass die werden auch wieder hochkommen, weil sie einfach super individuelle Qualität drin haben. Jetzt gerade Aaron Soten, Nikita, dann auch Benedikt Strauchmann, das ist ein super Kicker.
Ja, definitiv. Gehen wir mal in die Landesliga. Dort ist es so, dass der erste FC Zeitz am letzten Wochenende 0-1 gegen den Spitzenreiter, gegen Reppichau verloren hat. Dagegen SC Naumburg 6-1, Brustlöser gegen Liesgau. In dieser Woche war es so, dass Zeitz wiederum 6-1 gewinnt gegen Blau-Weiß Brena und Naumburg sich 4-2 Gräfenhainichen geschlagen geben musste. Ja, Zeitz nun in deiner unmittelbaren Nähe. Du hast selber Erfahrungen in Zeitz gesammelt. Dazu kommen wir nachher natürlich nochmal so ein bisschen ausführlicher. Zeitz, wie geht da dein Blick drauf? Gerade wenn man dort mal beschäftigt war, sicherlich als Ex-Verein nochmal gesondert, oder?
Tatsächlich wenig, muss ich sagen. Tatsächlich wenig. Weil ich denke, die haben eine gute Struktur erstellt, haben jetzt eine Mannschaft, wo leider wenig Zeitzer drinnen spielen. Aber tatsächlich blicke ich wenig auf die erste Mannschaft. Natürlich gucke ich mir die Ergebnisse an, aber das war es eigentlich auch schon.
Du sprichst gerade an, wenig Zeitzer. Denkst du, dass das ein generelles Problem ist in den Vereinen, so ab Landesliga, dass da wenig Einheimische dabei sind, die vielleicht den Verein auch noch anders leben und fühlen? Denkst du, dass es ein generelles Problem ist, dass da eben doch auf viele Legionäre zurückgegriffen wird, dass so ein bisschen die Identität verloren geht in einem Fußballverein ab Landesliga?
Auf jeden Fall. Ich habe es ja jetzt nur selber erlebt in der Thüringen-Liga. Da kommen die Spieler aus Zwickau, Chemnitz, gefahren, aus Jena gefahren und wohnen halt nicht mehr in Gera, was ja, ich denke, nicht verruflich ist. In Zeitz ist ja auch das Problem, du bist ja im Dreiländereck, du hast Leipzig um die Ecke, du hast in Thüringen, du hast Meuselwitz, du hast viel zu viele Vereine hier im Umkreis, aber bist selbst nicht groß genug vermutlich, gute Spieler hier auszubilden und zu halten vielleicht, weil es auch umfeldtechnisch Ausbildung, Arbeit etc., das kommen ja noch andere Faktoren, spielen da eine große Rolle, dass du die jungen Spieler hier in den Burgenlandkreis bekommst, beziehungsweise in der Elsteraue.
Aber letztendlich ist ja mit Mai Kunze da schon auch ein Zugpferd da, finde ich. Also wenn ich jetzt, ich habe das schon mal angesprochen, wenn ich jetzt junger Spieler wäre und mich würde jetzt Mai Kunze anrufen und sagen, Mensch, ich sehe was in dir und ich möchte dich gerne weiterentwickeln, zählt das dann heute wirklich nicht mehr so viel wie vielleicht früher, wo du sagst, du hast da mal noch ja, eher auf was verzichtet, um einfach mit dabei zu sein, um einfach was zu lernen? Denkst du, dass da die anderen Faktoren, und ich glaube, du weißt, über welche wir da reden, da mehr ziehen?
Ja, die ziehen definitiv mehr. Die jungen Spieler wollen entweder spielen, wollen sie spielen und machen sich aber darüber, also wenige, es gibt wirklich auch Ausnahmespieler, definitiv, aber viele machen sich halt nicht darüber Gedanken, was sie am besten an sich selber arbeiten können, sondern es ist immer der Trainer schuld oder der Verein oder der Ball oder die Schuhe oder der Oma hat zum dritten Mal Geburtstag, wo er hin muss. Ja, das sind viele Faktoren, die dort eine Rolle spielen, warum die jüngeren Spieler da nicht mehr hingehen. Und ja, ich weiß, ich kann es nicht einschätzen, ob ein jüngerer Spieler Mai Kunze kennt. Bin ich ehrlich. Ich kenne ihn natürlich und mein Alter kennt ihn auch. Und ist auch ein super Trainer. Habe ihn jetzt persönlich noch nicht kennengelernt, aber das hören und sagen auf jeden Fall. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ein 18-Jähriger oder 19-Jähriger ihn kennt.
Ja, das kann natürlich sein, weil seine Spielerzeit ja auch schon ein bisschen zurückliegt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wie du schon sagst, es spricht sich ja auch etwas rum. Naumburg dagegen jetzt auch wieder stabilisiert. Patrick Hausmann hat ja das Amt niedergelegt gehabt. Jetzt mit Martin Pastuschek an der Seitenlinie. Ein sehr, sehr ambitionierter Trainer mit einer klaren Spielidee. Naumburg für dich im Blickfenster mit dabei. Gerade auch, ich sag mal, sehr interessante Spieler, sehr gute Nachwuchsarbeit. Viele Nachwuchsmannschaften sogar vierfach besetzt, also wirklich breit aufgestellt. Das ist sicherlich ein Fundament für die Zukunft, oder?
Auf jeden Fall. Ist auch ein großes Einzugsgebiet, denke ich, was Naumburg dort hat. Deswegen auch die vielen Nachwuchsmannschaften und ich denke, das ist ein super Fundament für die Männermannschaften und für die Zukunft.
Generell Naumburg, guckst du da hin? Also hast du da Naumburg im Blick? Die Spieler, Niklas Fiedler zum Beispiel, ja, ein Spieler, der bei Schalke 04 ausgebildet wurde, jetzt in Naumburg unterwegs, ist schon eine krasse Geschichte, ne? So, wenn man ja. Das mal sieht.
Auf jeden Fall, also ich gucke da hin, ich gucke mir die Ergebnisse an. Jetzt auch der Matthias Wörner, der startet ja auch richtig durch gerade in Naumburg. Dann Linus Steinbach, den ich ja selber trainiert habe, den ich ja selber nach Zeitz geholt habe, dem schreibe ich ab und an mal. Ich gucke da auf jeden Fall hin, weil ich denke, das Fundament ist sehr gut dort.
Gehen wir mal in die Landesklasse. Dort gab es auch einige Spiele mit Burgenland-Beteiligung oder sogar Burgenland-Derbys. Zum einen hat der BSC 99 Laucha 2-2 gegen den SV Wacker Wengelsdorf gespielt. Für mein Bauchgefühl erstmal könnte man denken, ja, vielleicht ein bisschen zu wenig für Steffen Schülert seine Mannschaft. Wenn man natürlich den Spielverlauf sieht und sieht, dass es zum Ende hin dann erst das Unentschieden per Elfmeter gesichert haben und der 85. durch Ralf Marschhausen, hat man natürlich ein anderes Bild. Laucha in den letzten Wochen sehr stabil.
Auf jeden Fall. Also trotz, dass die immer wieder hier mit 13, 14 Spielern anreisen und immer wieder vermutlich, so scheint es ja, Personalprobleme haben, machen die wirklich eine super Saison dieses Jahr. Also stabil, holen ihre Punkte. Natürlich hat man mit Gonnatal dort das Glück, dass die vermutlich gleich wieder runtergehen, außer es passiert noch ein Wunder. Ja, aber super Sache.
Generell Wacker Wengelsdorf, die haben ja wirklich individuell gesehen eine sehr, sehr gute Mannschaft, zumindest wenn alle wieder da sind und verletzungsfrei sind. Wenn wir mal über Toni Hempel nachdenken, über Ralf Marschhausen, Laurent Osmanay, Kenan Erovic, Christoph Hähne, Hussein Elmi, Dmytro Roska. Also das sind ja wirklich, da reihen sich ja Spieler, die durchaus vielleicht sogar mehr als Landesklasse-Potenzial haben. Da hat Steffen Schülert schon ein ordentliches Fund da im Kader, ne?
Auf jeden Fall, also gerade hier auch Kenan Erkovic, den hatte ich einmal oder zweimal habe ich den selber gesehen, das ist ein super Kicker, also ja, auch Ausstrahlung, auch Aura, das war schon schön anzusehen.
Hast du mit Steffen ab und zu noch Kontakt so nach eurem Stammtisch Gespräch oder habt ihr
gar nicht mehr?
Okay. Der FC RSK Freiburg hat einen ja, enorm wichtigen und eindrucksvollen Sieg gelandet, 6-4 auf dem hauseigenen Kunstrasen. Ronny Sieber meinte, es war so ein typisches Kunstrasenspiel, kann auch 10-6 ausgehen oder 9-6 oder keine Ahnung. Sie ziehen das Spiel, 6-4 wie gesagt, der erst gerade 17 Jahre alt gewordene Leon Staupendahl, Riesentalent laut Ronny Sieber, macht da noch einen Doppelpack am Ende des Spiels. Ja, Freiburg in den letzten Wochen schon als Mitfavorit betitelt. Ronny Sieber will das immer nicht gerne hören, aber ich glaube, das haben sie jetzt nochmal richtig untermauert. Oder wie siehst du das,
Gast? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nicht umsonst grüßen die davon Tabellenplatz 1. Ich denke, haben auch einen super Kader. Auf dem kleinen Kunstrasen kann alles passieren. Ich habe da selber schon mit Sporra gespielt. Da können auch mal zweiständig Ergebnisse durchaus vorkommen. Aber ich denke, die haben auch eine gute Truppe, haben sich super verstärkt. Ja. Und ich glaube, auch wenn er es nicht hören will, ich glaube, da wird viel gehen um Platz 1.
Genau. Mein Wortchen mitreden möchte natürlich auch der SC Weißenfels 2. Der Spiel wurde allerdings in Prons Petra abgesagt. War ja generell am Wochenende wirklich schwierige Bedingungen. Auch bei uns in Baumhausroda, muss man auch ehrlich sagen, war es ziemlich gefroren noch. Haben wir ein bisschen unterschätzt auch. Ja, Rot-Weiß-Weißenfels verliert 1-4 gegen Großkorb-Beta. Das hat mich in der Deutlichkeit dann doch etwas überrascht. Ich hatte Rot-Weiß ja vor 2-3 Wochen gesehen gegen den SC 2. Da haben sie mir richtig gut gefallen, zumindest in Halbzeit 1. Jetzt 1-4, deutlich verloren. Wenn man mal guckt, Großkorb-Beta, die Torschützen sind ja, denke ich, alle auch bekannt. John Binneböse doppelt dann Jonas Schneider und Andy Hesse, der, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, umso älter er wird, umso besser wird er wahrscheinlich nochmal. Christian Zien macht das Tor für Rot-Weiß, auch in bestechender Form in den letzten Wochen, Christian Zien. Ja, Großkorb-Beta jetzt auf Platz 4. Ich glaube, das ist so das, was sie sich, glaube ich, auch vor der Saison vorgenommen haben. Ne? So Top 5 sehe ich sie auch absolut, nachdem sie natürlich nicht so leicht in die Saison gestartet sind.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich durfte ja letztes Jahr schon gegen die spielen, Jonas Schneider, absoluter Unterschiedsspieler. Ja, auf jeden Fall um Platz 4, 3, 2, da geht noch mehr, denke ich. Super Mannschaft, super Kader. Andy Hesse ist einer der besten Fußballer, die ich in dem Alter gesehen habe. Ja, wirklich top. Ich denke, da wird es noch weiter nach oben gehen.
Wie siehst du Rot-Weiß? Die haben nur noch 11 Spielen, sind sie nun Sechster mit 14 Punkten. Wenn man mal sieht, es ist relativ eng nach unten. Also Laucha als 11. also quasi ja 5 Plätze weg, hat 3 Punkte plus weniger, auch ein Spiel weniger. Also bei Rot-Weiß wird man da sicherlich die nächsten Wochen gucken, dass man da in diesem Topfeld so Platz 1 bis 6 drin bleibt, ne?
Ja, ich denke, ja, ist wichtig, Anschluss zu halten dort für Rot-Weiß. Ja, und dann weiter gut arbeiten. Ich habe wenig Bezug zu Rot-Weiß.
Ja.
Ja. Von daher kann ich nicht einschätzen, wie die fußballerisch, kadertechnisch da aufgestellt sind.
Gehen wir in die Kreisoberliga. Da bist du ja bis vor kurzem noch zu Hause gewesen und hast mit dem SV Spora um Punkte gekämpft. In der letzten Woche war es so, dass am Freitagabend Blau-Weiß Bad Kösen Kloster Hessler 1-0 geschlagen hat. Ich fasse jetzt hier diese Ergebnisse erstmal zusammen von letzter Woche. Der erste FC Zeitz, zweite Mannschaft, gewinnt gegen SSC 3-0. Herrn Gosserstedt gewinnt gegen Baumersroda 2-0. Netter Teuschern trennt sich von Naumburg 2-0 und Spora gewinnt gegen Buchau 3-0. So, gehen wir jetzt mal auf die Woche ein bisschen ein. Dort war es ja so, Moment, auf diese Woche, kurz umswitchen, dass Spora, Moment, was bin ich verrutscht hier? Genau, also, Herr Gosserstedt gewinnt 4-1 gegen SSC Weißenfels 3 in dieser Woche. Herrn Gosserstedt damit 6 Punkte geholt in den letzten 2 Wochen gegen die beiden Aufsteiger Baumersroda und SSC Weißenfels 3 zu Hause in Eckertsberger. Letzte Woche kann ich ein paar Sätze dazu sagen. Ich glaube, das wird man auch in Herrn Gosserstedt zu sehen, es waren in Eckertsberger wirklich sehr, sehr schwere Bedingungen auf dem Feld. Platz war echt nicht so guten Zustand, fand ich. Kam halt auf viel zweite Bälle an, auf viel Kampf, Zweikämpfe und wer den ersten Fehler macht, der verliert. In dem Fall war es Baumersroda. Herrn Gosserstedt, für dich mit Spora, was hast du da für Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren? Eklig, oder dort?
Dort ist ganz eklig. Ich durfte zwar immer gewinnen gegen die, aber dort ist es super eklig zu spielen. Ist auch so eine Mannschaft, die komplett über den Kampf kommt. Auch Justin Gräber da vorne drinne. War für mich auch ein sehr guter Spieler, nicht greifbar, ja. kleiner Spieler, tiefer Schwerpunkt. Tom Grumpholz dort, war ich froh, dass er immer verletzt war gegen uns. Auch sehr, sehr gut.
Grumpholz auch ein absoluter super Spieler, ja. Also hat auch eine höherklassige Ausbildung genossen, sieht man natürlich auch. Ist Kapitän, Anführer der Mannschaft. Das bin ich voll bei dir. Also da ist schon Qualität da in dem Kader, ne?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es ist immer auf die Kaderbreite, kommt es immer drauf an. Hat man wirklich seine 13, 14 guten Spieler dabei oder nicht? Jetzt hat Herrn Gosserstedt das wahrscheinlich das Glück, dass die immer dabei waren, wobei Benny Hackbart, glaube ich, jetzt immer gefehlt hat.
Ja.
Was natürlich auch ein sehr, sehr guter Spieler für die Kreis Oberliga ist.
Der SC Weißenfels 3, wie schätzt du die ein? Die haben jetzt, nachdem sie wieder gute Performance gezeigt hatten in den letzten 2 Wochen, haben jetzt 4-1 verloren, auch leicht unterstützt von der zweiten Mannschaft in Herrn Gosserstedt, sind jetzt 12. mit 9 Punkten. Wie siehst du die Situation dort für eine dritte Mannschaft, wo man ja wirklich den Hut ziehen muss, dass eine dritte Mannschaft in der Kreisoberliga zu Hause ist, ja?
Auf jeden Fall. Da haben sie einiges richtig gemacht, wenn eine dritte Mannschaft in der Kreisoberliga ist, denke ich. Aber die haben ja auch eine A-Jugend und B-Jugend, ja auch genug Nachwuchs da. Von daher finde ich das sogar gut, dort nicht nur an 1 und 2 zu denken, sondern auch mal die dritte mit nachzuziehen. Und das ist ja das Höchstmögliche, was sie gerade erreichen können.
Genau. Und das sollte man sich da auch in Weißenfels immer vor Augen halten. Das ist das Höchstmögliche, was geht aktuell. Ne? Mehr geht einfach nicht. Baumersroda verliert 1-0 gegen Groß Göschen. Ich glaube, unglücklicher kann man nicht verlieren. Wie gesagt, auf schwierigen Geläuf. Aber ich glaube, es war überall so jetzt am Wochenende, dass die Plätze relativ hart waren und gefroren waren. Ich sag mal so, Chancen plus erste Halbzeit, Baumersroda, also wir. Und dann kriegen wir ein Gegentor. Hannes Höth zieht aus 25 Metern ab. Jakob Zedler, unser Keeper, lenkt den Ball mit einer Glanzparade an die Latte und im Fallen quasi fällt der Ball noch ihm auf den Rücken. Und ins Tor. Das ist Abstiegskampf, Gasti. Oder hast du einen anderen Rat für mich?
Das ist Abstiegskampf, das ist richtig. Da geht es nicht um schön spielen. Da geht es nur um Wille, Einsatz, Bereitschaft, Bock haben, zu Zweikämpfe zu führen. Und rauskommen irgendwie.
Ja, das Spielglück ist so ein Thema, ne? Das ist halt wirklich, wenn du, wer hat das gesagt? Wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß, ja? Das ist aktuell symptomatisch etwas, so ein bisschen, ne?
Ja, Spielglück muss man sich irgendwie versuchen zu erzwingen.
Genau, ja, da arbeiten wir dran, jede Woche. jetzt die Woche dann in Kloster Hessler, Freitagabend, das wird dann auch sehr, sehr sportlich. Dein Linksverein, der SV Spucha.
Ja.
Gewinnt 4:1 gegen Kretschau und ist damit aktuell Zweiter sogar in der Kreisoberliga, spielt eine richtig gute Rolle. Gegen uns hatten sie wirklich einen Sahnetag, muss ich sagen, Spucha. Also da war ich wirklich total überrascht, dass sie dann, trotz dass du dann weg warst, so kurzfristig und einen neuen Trainer installiert, der ja auch sicherlich seine eigenen Vorstellungen hat, wirkte das eigentlich so im Gesamtgebilde noch etwas unrund, so was so von innen außen, so von auf dem äußeren Blick drauf. Aber die haben einfach auf dem Feld wirklich enorm performt. Also immer noch deine Mannschaft. Ich würde sagen, es gab nicht so viele Abgänge. Hertel vermisse ich ein bisschen, der ist weg, ne?
Der ist nach Schmölln und hat sich jetzt das Kreuzband gerissen.
Noch einmal?
Leider.
Eieiei, okay. Das
war's für ihn, denke ich. Also ich stehe mit ihm ganz gut in Kontakt.
Ja.
Ja, ansonsten ist das eigentlich die gleiche Mannschaft,
ja,
wie ich es abgegeben habe. Und ich meine, ich habe ja auch eine gesunde Mannschaft abgegeben, die in sich, ich denke, gut ist, gut war. Wir haben den Umbruch geschafft in Spora.
Ja.
Und das sieht man einfach, die individuelle Klasse, die individuelle Qualität, gerade bei den Dörfers. Das ist schon stark. Ich war gegen Borau. Das war jetzt nicht so ein gutes Spiel. War ich mal unten. Das war jetzt nicht so toll, aber auch solche Spiele musst du ziehen. Kretschau, genau, ist immer eklig. Das ist immer viel Mentalität und gewonnen 4:1. Ja, souverän, würde ich sagen.
Wer jetzt in den letzten Wochen auffällt, ist Marc Hermsdorf, der ja nun als Torschütze dann auch sehr, sehr oft auftritt. War in der Vergangenheit jetzt nicht so. Hat das so schon die ersten Ansätze gezeigt unter dir, dass du gedacht hast, ja, da könnte jetzt so die nächsten 1-2 Jahre explodieren?
Marc, ja, da ist immer so Fluch und Segen. Man weiß nie, was man bei ihm kriegt. Der, ja, versiebt ja auch mal 10 Chancen. Und dann macht er, wir haben es immer genannt, typische Mark-Hermsdorf-Tore, die nur er schießt. So, ich war gegen Borau, da hat er, das war so ein Tag mit 10 vergeben. Mhm. das ist auch individuell guter Spieler, gute Ausbildung in Meuselwitz. Rundherum eine junge Mannschaft. Ich denke, da kann was gehen.
Ist in Spucha da noch in den nächsten Jahren auch nachwuchsseitig? Kommt da was hoch? Gibt es da Nachwuchsmannschaft, wo man mal jetzt hofft, dass dann auch vielleicht da noch ein bisschen was nachkommt?
Also ich weiß nicht, ob es die B-Jugend noch gibt. Das kann ich dir nicht sagen. So im Detail stecke ich da nicht mehr drin. Aber eine E-Jugend gibt es noch. Ansonsten nichts. Leider. Es ist halt Fluch und Segen eines Dorfes.
Das stimmt. Tja. Kannst du laut sagen. Borau verliert sein Spiel zu Hause 8:0 gegen Zeitz zweite Mannschaft. Borau jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen auf den harten Boden der Kreisoberliga aufgeprallt. Die Erfahrung mussten, glaube ich, alle Aufsteiger in die Kreisoberliga in den letzten Jahren machen, dass es solche Spiele einfach auch mal geben kann. Die muss man abhaken und muss dann weitermachen. Anders kann man das nicht sehen. Oder Matthias, wie siehst du das?
Ich war überrascht von Borau. Also, da war ja gar keiner mehr, also gerade Jean-Luca Krause, Jelasi, die spielen ja alle nicht mehr. Was sehr überraschend für mich ist, weil das waren ja schon die Unterschiedsspieler. Und seitdem eigentlich geht's da bergab.
Ja, stimmt, Jean-Luca Krause, jetzt wo du das sagst, also bei Nader Jelasi, da, das habe ich mitbekommen, das habe ich gehört, aber bei Jean-Luca Krause, gebe ich dir recht, habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, ist die letzten Spiele schon nicht da, ne?
Der war auch gegen Spora nicht mit. Da haben sie ja nur noch zu 9 gespielt, ab der, ich glaube, 67. Minute oder so. Also, keine Ahnung, was da los ist.
Ja, da scheint irgendwas im Argen zu sein vielleicht, aber wir wollen nichts herbeibeschwören, aber Nö. Ja, ist schon auffällig, gebe ich dir vollkommen recht, wird man im Borau sicherlich wissen, worum es da geht. drücken wir den Daumen, dass es personell die nächsten Wochen dann wieder ein bisschen besser aussieht bei Blau-Weiß Borau. Grün-Weiß Langdorf verliert sein Heimspiel 1:3 gegen Nebra. Laut Daniel Hauke maximal unglücklich, weil man doch mehr Spielanteile hatte. Und ja, man war da auch mit der Schiedsrichterleistung nicht ganz so zufrieden. Da muss ich mal kurz noch einhaken, weil mir das gerade einfällt. Ich muss ein Mega-Lob aussprechen. Ich habe in dieser Woche die mit Abstand die überragendste Schiedsrichterleistung der Kreisoberliga erlebt von Matthias Meissner. Also fantastisch. So wie man sich das als Verantwortlicher wünscht, eine Linie auf beiden Seiten, die war jetzt nicht sonderlich großzügig, die war recht kleinlich, aber war auf beiden Seiten komplett gleich behandelt. Top-Kommunikation mit den Trainern, kam auch kaum was auf, weil es einfach mega moderiert war und man merkt halt, er hat selber Fußball gespielt, auch höherklassig Fußball gespielt und da ist einfach ein ganz anderes Feeling da. Für dich auch bestimmt wichtig, so wenn man mal, du hast ja den Burgenlandkreis auch erlebt. Ich finde schon, dass es da Unterschiede gibt. Und ich glaube, dass da auch in der Schiedsrichterausbildung dieser Kommunikationsfaktor nochmal ein bisschen weiter rausgehoben werden sollte.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du kennst mich ja selber an der Seitenlinie. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Ruhigste. Habe auch schon diesbezüglich meine Karten kassiert. Zu Unrecht, zu Recht, ist egal. Ich habe das jetzt in der Thüringen-Liga erleben dürfen. Also, da waren schon welche dabei. Da schnallt man mit der Zunge auch kommunikationstechnisch. Hat man nicht sofort die gelbe Karte gekriegt, wenn man sich mal aufgeregt hat. Da sollte man, denke ich, eher auf diese Kommunikation sehr viel Wert legen in der Schiedsrichterausbildung. Machen wir ja in der Trainerausbildung genauso.
Also ich hoffe wirklich inständig, dass sich durch dieses Lob jetzt Matthias Meissner nicht für Höheres qualifiziert. Also der soll bitte in der Kreisoberliga bleiben. Wir brauchen dort diese Art Schiedsrichter. Und ich hoffe wirklich inständig, dass man sich das wirklich mal anguckt. Es war richtig gut. Gut, genug gelobt. Wir müssen auch weiter loben, nämlich Lukas Poveleit, der wieder einen Doppelpack schießt in Langdorf. Ja, Langdorf, wie waren da deine Erfahrungen auswärts mit Spora? Da haben wir in den letzten Wochen alle Spieler und Trainer gesagt, ach, auswärts in Langdorf, da haben wir noch nicht viel geholt. Wie war es für dich mit Spora?
Nicht gut. Ich habe noch nie in Langdorf, wir haben immer bei Gelb-Schwarz-Weißenfels gespielt.
Ja.
Ich habe es noch nie geschafft, irgendwie überhaupt einen Punkt dort mitzunehmen. Es ist noch so ein Ding der Unmöglichkeit für mich. War glücklich, dass Spora dieses Jahr in Langdorf einen Dreier geholt hat. Aber ich habe es geschafft, also ich habe es noch nie geschafft, gegen die 3 Punkte in Langdorf oder überhaupt einen Punkt zu holen. Ich gucke gerade, ich habe noch nie einen Punkt geholt gegen die.
Also da gehen Grüße raus nach Langdorf. Dein nächster Favoritenschreck und Angstgegner ist gefunden worden, aber dieses Jahr wäre Spora siegreich. Ja. Nebra, generell neuer Trainer, neue Spielanlage, sage ich einfach mal, agieren jetzt eher defensiver, lassen Gegner ein bisschen kommen, haben ein bisschen ihr Spiel umgestellt, mehr auf Konter. Nebra, die Erfahrung von dir?
Super. Ich mag Nebra, weil ich habe immer gewonnen gegen die. außer einmal tatsächlich, das war aber verdient. Da waren wir völlig blind. Aber haben natürlich auch eine wirklich gute Truppe. Mit Pove natürlich vorne drin, Lukas Sander, was für mich ein Monster-Außenbahnspieler ist.
Ja, für mich auch.
Der ist ja wahnsinnig gut. Schildke, ich finde den Marvin Schildke finde ich auch sehr gut. Der hat bei uns mal auf der 6 gespielt. Wo wir gegen den, haben eine gute Truppe. Und ich denke zu Recht da oben definitiv, wie jedes Jahr, spielen da oben eine Rolle mit.
Ja, gucken wir noch auf die beiden Kreisligen. Da tut sich in der Kreisliga 1 aktuell Mertendorf qualifizieren. Für einen Platz in der Kreisoberliga, Stand heute. Rheinland-Zwerg-Mark, wir haben mit einem Unentschieden in der letzten Woche, daher jetzt der Führungswechsel an der Spitze, Mertendorf 11 Spiele, 9 Siege. Ja, dahinter ist dann schon ein bisschen Luft, 7 Punkte Rückstand dann für Bad Kösen 2 und auch 2 Spiele, beziehungsweise ein Spiel mehr. Ja, ansonsten reiht sich das Feld ein. Kennst du ein paar Teams aus der Kreisliga 1? Hast du vielleicht da eine persönliche Beziehung, Geschichte hin? Hast du schon mal gegen ein Team gespielt dort?
Mein erstes Spiel war mit Spora gegen Mertendorf. Im Pokal war das. Das war, glaube ich, im Pokal. Da haben wir 1-0 gewonnen. Ein Spiel auf ein Tor, nämlich auf das von Mertendorf. Und ja, haben 1-0 gewonnen, das reicht. Weitergezogen. Und aus der Kreisliga kenne ich Harley Kriebel.
Ja.
Das ist ja ein Stürmer.
Das Gerücht zieht sich ja sehr, sehr lange, sehr hartnäckig. Harley Kriebel und SV Spora. Das war ja letztes Jahr Winter, glaube ich, war es dann so richtig extrem. Ist da was dran gewesen? Jetzt kannst du es ja sagen.
Ich stand mit Harley in Kontakt, ja.
Warum hat es dann letztendlich nicht geklappt? Ich meine, du hattest ja die Argumente prinzipiell, ich glaube, er wohnt in Trebnitz, wenn mich nicht alles täuscht. Hattest du ja gute Argumente zumindest erstmal für Spora.
Ja, aber im Endeffekt muss das der Spieler selber entscheiden, ob er den Schritt gehen möchte. Eine Liga höher, in dem Fall war es nicht. Und da bin ich auch niemandem böse. Das ist, wie gesagt, muss jeder Spieler, gerade in den Ligen geht es nicht um Geld oder sonstiges, muss jeder selber wissen. Er hat auch einen Bruder, der super ist, mit Micky dort. Ja. Ein hervorragender Innenverteidiger, der definitiv auch höher spielen könnte. Glaube aber, dass die es ja wieder nicht schaffen. Und dann muss man schauen. Ich denke aber, die wurden ja, glaube ich, beide enttäuschen. Ich denke, ja, da wird entweder wollen sie den Schritt gehen oder nicht. Die müssen die Spieler selber entscheiden.
Genau, das ist ja mal eine Wohlfühlgeschichte. Ne? Wie wohl fühle ich mich bei einem Verein? Und von daher, ja, muss man natürlich abwarten, wie es die nächsten Wochen, Monate da weitergeht bei Harley Kriebel und der SG Rheinland-Zwerg Markwerben. Ja, in Kreisliga 2 gab es am Wochenende auch einen wichtigen Sieg, nämlich für Schwarz-Gelb-Däuben. Die haben mal einen Dreier geholt gegen die Scharnhorst-Groß-Görschen zweite Mannschaft. Prinzipiell in der Liga aktuell Groß-Grimmer 2, das Maß aller Dinge, vor Motor Zeitz, die, das ist für mich schon überraschend, 3 Spiele verloren haben. Doch ein sehr, sehr guter Kader. Treusig wartet auch dahinter noch, hat noch ein Spiel weniger, könnte auch am Motor vorbeiziehen, könnte dann auf Platz 2 klettern. Profen hat auch noch ein bisschen was mitzureden. Die sind sogar noch 2 Spiele dahinter. Die könnten auch mit 25 am Ende auf die Top 3 springen. Auch vor Motor Zeitz. Wie ist dein Blick in die Kreisliga 2?
Ja, ich, natürlich aufgrund der Nähe zu Motor Zeitz. Kevin spielt ja dort eine Rolle. Es sind ja einige doch, die ich selber in Tröglitz zum Beispiel trainiert habe. Und natürlich mit Schmidti verstehe ich mich super. Gucke ich dort auf Motor Zeitz, ja, auf jeden Fall. Die meiner Meinung nach einen super Kader haben. Und eigentlich hoch müssen. Also ich habe schon zu Schmidti gesagt, ohne Druck aufzubauen, er muss hoch.
Ja, irgendwann ist es dann nachher so, ja. Dann irgendwann ist dann so der Punkt erreicht, wo du dann das Maximum an Kaderqualität auch dann da hast. Und die Jungs natürlich auch kratzen und beißen. Die Chancen stehen ja auch nicht schlecht, ja. Sie haben ja alles in der eigenen Hand. Ist ja noch eine lange Rückserie. Tröglitz, dein Ex-Team, musste sich ja komplett neu aufbauen. Schweben jetzt auch schon seit längerem in der Kreisliga. Eigentlich auch Kreisoberliga-Potenzial immer gehabt, der Standort. Wie sieht's dort aus? Hast du da noch Kontakt hin?
Wenig, tatsächlich. Auch wenn ich hier quasi Luftlinie. Ja, 250 Meter, nicht mal 250 Meter, glaube ich, wohne. Ja, super Standort, haben alle Möglichkeiten gehabt. Ich denke, ja, dass da super Spieler sind, Steve Dittmann, Steve Seidewitz ist jetzt hingegangen. mit Zonk im Tor. Aber ja, es ist passiert strukturell, glaube ich, zu wenig, um dort höher als Kreisliga zu kommen. Vielleicht wollen sie es auch gar nicht, weiß ich nicht.
Überraschend auch Osterfeld und die SG Lützenmeuchen, die beiden mit 4 Punkten das Tabellenende zieren. Osterfeld, mit denen dürftest du ja vielleicht auch noch in der Kreisoberliga zu tun gehabt haben. Ja, Lützenmeuchen ja letztes Jahr auch Kreisoberligist gewesen. Ich finde das schon krass, ja, wie schnell das dann geht und man dann wirklich gucken muss, dass man den Verein weiter am Leben erhält und dann wenigstens noch in der Kreisliga hält als ehemalige Kreisoberliga, ja, Teams.
Das ist korrekt, aber das ist halt, ja, die Spieler werden immer älter, bleiben vielleicht bei ihrem Verein, aber es wird halt nicht für den Umbruch gesorgt. Das ist ja das, was wir in Spora ganz gut hingekriegt haben und deswegen die Mannschaft auf gesunden Beinen ist, weil halt das Durchschnittsalter relativ jung ist. Und das haben halt verschiedene Mannschaften nicht hinbekommen. Und aus dem Grund wie Lützen, wie Osterfeld, aus dem Grund spielen die da, wo sie jetzt gerade ja kicken, so ein bisschen. Und natürlich muss man auch sagen, was haben die selber für einen Anspruch, was haben die Spieler für einen Anspruch, wollen die überhaupt höher oder nicht?
Das ist vollkommen richtig, ja, und es ist ja ein großes, ganzes Gebilde, das geht vom Vorstand los, ja, das geht über viele, viele Punkte, die da sehr wichtig sind und passen müssen und das ist auch so ein Thema, was ich jede Woche mit meinen Jungs habe. Wir sind in 300-Seelendorf in der Kreisoberliga. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen und kämpfen da gegen Nebra, gegen ja doch deutlich größere Standorte, selbst wenn man auch Naumburg mal einfach nimmt, auch wenn es nur die zweite Mannschaft ist, in Anführungsstrichen, ist halt vom Einzugsgebiet natürlich viel, viel größer und messen uns da mit denen. Allein das ist schon eine Auszeichnung und auf jeden Fall zu würdigen, wie viele andere kleine Standorte, die sich auch so bemühen und so kämpfen um die ganzen um diese ganze Geschichte. Siehst du, denke ich mal, auch so, oder? Dass man da einfach auch mal sagen muss, okay, das ist einfach auch das Maximum, was aktuell geht und das muss man auch respektieren.
Genau, das sehe ich genauso. Also, wie gesagt, wenn man am Maximum angelangt ist, dann sollte man dafür alles tun, dass man das Maximum erhält.
Richtig, genau. Ja, Castil, schön. Da haben wir die Spieltagsanalyse soweit durch und haben jetzt Zeit, uns ein bisschen um Matthias Gast persönlich zu kümmern. Ja, wenn man natürlich dein FUPA-Profil aufmacht, dann sticht natürlich deine Vita so ein bisschen ins Auge, gerade auch als Spieler. Steht da U19 Regionalliga, da steht ein Einsatz in der Oberliga Süd für Lok Leipzig, da steht Liebert Wolkwitz in der Landesklasse Nordsachsen, 6 Spiele. Nimm uns mal ein bisschen so mit in deine Kindheit. Wie fing das alles an mit dem runden Ball? Und ja, erzähl mal, wie das dazu kam, dass du dann bei Lok gelandet bist und ja, und so weiter.
Ja, ich habe es schon immer mit dem Fußball gehabt. Habe es mit 4 in Ulstadt, wo ich herkomme, quasi angefangen und bin dann relativ zügig nach Riesa gewechselt, zum SC, beziehungsweise Stahl Riesa, was früher eine richtig gute Jugendmannschaften waren im Umkreis bei uns in Dresden. Und mein Förderer war Fritz Lindner, mit dem ich ständig Talentetraining gemacht habe. Stand auch in meinem Leben lang nur im Tor. Also tatsächlich, ich wollte nur Torhüter werden, weil Olli Kahn im Tor stand. Hätte der Stürmer gespielt, hätte ich Stürmer werden wollen. Aber nee, ja. Es ist der Torhüter mein Leben lang geblieben. Ich habe das auch nie verändert. Und bin dann, wollte dann eigentlich einen Schritt weiter gehen nach Riesa. War dann bei Dynamo Dresden und bei Borea Dresden, beziehungsweise der Vorgänger Dresden Nord hießen die.
Ja.
Wurde dort auch angenommen, aber kein Internatsplatz für mich frei gewesen. Damals war das noch so. Und bin dann durch Zufall hat mich der Herr Neutsch quasi zu Lok Leipzig geholt, in die B-Jugend, junger Jahrgang B-Jugend. Hab dort ein Probetraining absolviert, hat gesagt, wir nehmen dich, und hatte dann, ja, Fluch und Segen gleichzeitig. Und die A-Jugend hatte dann keinen Torhüter und bin dann ins Trainingslager nachgereist. Das weiß ich noch, das war eine Nacht- und Nebelaktion, da haben mich meine Eltern geweckt. Hier, dein Trainer hat gerade angerufen, du musst jetzt zur A-Jugend. ich habe noch nicht ein Spiel für diesen Verein gemacht, wie jetzt. Ja, und da bin ich dann zur A-Jugend gereist und bin dort, ja, habe dort 3 Jahre, 4 Jahre fast A-Jugend gespielt. Als Stammtorhüter in der Regionalliga, das war schon geil. Hab viel erlebt. Unter anderem Jerome Boateng, Dennis Naki sind, wie es auch Jugendliche machen, völlig betrunken zum Hallenturnier gefahren. hab wirklich echt viel erlebt. Bin dann nach Leipzig gezogen, WG, mit allem drum und dran, was so Fußballer machen oder nicht machen sollten. War schon eine geile Zeit. Und dann bin ich schon immer wieder, durfte ich dann immer wieder bei den ersten Herren mit trainieren. Und schlussendlich saß ich dort auf der Bank. Es war eine geile Zeit, es war eine geile Erfahrung für mich als Fußballer. Und dann musste ich abwägen, mache ich Fußball weiter oder mache ich eine Berufsausbildung? Und mich hat es dann tatsächlich in die Berufsausbildung geschlagen, was, denke ich, der richtige Weg war. Weil bis dahin habe ich nur von Fußball gelebt. Und ja, bin dann nach Dortmund gezogen, dann beim Zoll angefangen zu lernen und so weiter und so fort. Das ist dann beruflich, hat es dann mich in ein paar Sphären geschlagen und bin dann am Ende wieder zurückgekommen und habe in Liebert-Wölkwitz angefangen zu spielen, weil ich in Liebert-Wölkwitz gewohnt habe. Und dann kamen die Verletzungen. 2 Kreuzbandrisse plus dann in Tröglitz noch ein dritter.
Also hast du dann Tröglitz auch nochmal gespielt oder hast du in Tröglitz beim Training dir das zugezogen?
Tatsächlich beim Training. Ich habe einmal mittrainiert und habe mir da das Kreuzband gerissen.
Hätte ich nicht zu hören. Aber wenn man mal schaut jetzt auf deine Zeit bei Lok, das finde ich ja wirklich tierisch interessant, wenn man da mal so reinguckt. Da stehen ja Namen wie Tommy Kind, mit dem du zusammengespielt hast, mit vor allem auch bekannt von Erzgebirge Aue, Philipp Riese. Das sind ja schon wirklich Größen, sagen wir mal, im ostdeutschen Fußball.
Richtig, richtig. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten eine überragende Truppe. Lars Köster, Anton Kölner, der spielt jetzt keinen Fußball mehr, schade. Das wäre auch so ein Fußballertyp für Innenverteidiger gewesen, der locker Regionalliga spielen könnte. Ja, wir hatten eine Wahnsinnstruppe mit wahnsinnig viel Spaß, auch Charaktere, wie du schon sagst, Philipp Riese, Rico Engler hat mir beim ersten Training bei den Männern hat er mir aus 2 Metern ins Gesicht geschossen. Ich habe das Gesicht, glaube ich, 2 Wochen nicht gespürt. Das war schon eine geile Zeit. Also die will ich auch nicht mehr missen, definitiv nicht. Aber ja, wie gesagt, das war Jugendzeit, Fußballzeit. Ich habe da viel erlebt. Und habe mich am Ende für den Weg als Trainer entschieden.
Ja, genau. Und da gehen wir mal weiter. Der Weg als Trainer, da hast du angefangen, also auch Statistik laut FUPA in Liebert-Wolkwitz dann, in deiner Zeit, wo du dann wahrscheinlich dann dort auch als Spieler aktiv warst. Erst im Nachwuchsbereich, wenn ich das so richtig sehe, dann hat es sich so ein bisschen durch verschiedene Stationen und eben auch unter anderem beim ersten FC Zeitz verschlagen. Wie kam es damals zu dem Engagement in Zeitz, damals noch in der Landesklasse 7, 2020-21? Wie kam es dazu?
Ich bin aufgrund meiner Frau, jetzt Frau, bin ich nach Zeitz gezogen tatsächlich. Ich kannte Zeitz vorher nicht und war noch Trainer in Crema. Bin tatsächlich dann von Zeitz immer nach Crema gependelt, um meine Jugendmannschaft weiterzumachen. Das konnte ich natürlich auf Dauer nicht mehr tun, weil die Strecke einfach zu weit war. Hab dann in Crema aufgehört und hab zu meiner Frau gesagt, sag mir jetzt mal einen Fußballverein, wo ich anfangen kann. Und die hat gesagt, naja, Zeit sucht einen Trainer. So. Und ich so, warte mal, da bin ich dann runter in das Gelände gefahren, habe mir das mal angeguckt und habe dann Hajo seine Nummer bekommen, dem ich dann einfach eine WhatsApp geschrieben habe, Hajo, dir sucht einen Trainer, hier bin ich. So auf Deutsch. Ja. Und haben uns dann getroffen und dann wurde das eigentlich relativ schnell klar. Ja, und dann kam leider Corona. Ich weiß nicht, wo das hingeführt hätte, wäre, wenn Corona nicht gewesen wäre. Ich habe dort zwar anfänglich so stümperhafte Fehler gemacht, also wenn ich jetzt als Trainer drüber nachdenke, schlag ich die Hände über den Kopf zusammen.
Was für ein Fehler? Ich, also, nimm uns mal mit, weil ich glaube, das ist auch generell interessant für andere junge Trainer. Ich meine,
ich glaube generell, wie ich da so angepriesen wurde, beziehungsweise wie ich mich selber präsentiert habe, das war ja, also es war schon jugendlicher Leichtsinn, würde ich sagen, obwohl ich gar nicht mehr jugendlich war. Aber da hat man so gemerkt, dass ich aus dem Nachwuchsbereich kam, eine Männermannschaft zwar trainiert habe, aber überhaupt noch nicht dem gewachsen war, was ich dort hätte, ja, wie ich hätte mich geben sollen, müssen, dürfen. Da bin ich schon extrem gewachsen jetzt mittlerweile. Aber,
und das war auch der Grund dann letztendlich für die Trennung sozusagen dort, dass da diese Fehler passiert sind. Und
die Trennung war eigentlich Corona und ich hatte ja für einen ersten FC Zeit, weil ich hatte ja Langeweile, hatte ich ein Nachwuchskonzept zusammen mit Stefanie Schmucker geschrieben und wollte das eigentlich umsetzen, das Nachwuchskonzept. Und da hatte mich dann Hajo gefragt, ob ich dann als Nachwuchsleiter dort mitmachen will. Und ja, es sah alles super aus. Ich habe dann aber auch relativ zügig gemerkt oder habe dann auch gemerkt, dass ich doch Trainer bin und nicht in der Funktionärsrolle möchte zu dem Zeitpunkt. Und aus dem Grund, ja, dadurch, dass Mike Kunze ja auch zurückkam, war dann auf Deutsch gesagt kein Posten frei. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann müssen wir uns dann trennen. Beziehungsweise hat er dann selber gesagt, dass wir uns dann trennen, weil ich dann andere Gespräche auch hatte, wo es dann interessant wurde, aber Nachwuchsleiter wollte ich dann nicht in Zeitz machen.
Genau, und dann hast du kurzzeitig mal bei der SG West Vororte JFC Gera, warst du mal ein paar Wochen, ne? Also zumindest als Co-Trainer dort mal reingeschnuppert. Bevor es dann nach Tröglitz ging.
Das JFC Gera, das war ein Gespräch und wurde dann präsentiert als Co-Trainer. Das war aber gar nicht so. Ich hatte ja nie irgendwas unterschrieben. Das steht auch in meiner FUPA, aber ich kann es ja selber nicht löschen. das war nie so weit, dass wir irgendwie mal ernsthaft in Gespräche kamen.
Okay, ja. Dann war es dann Tröglitz. Und in Tröglitz hast du Kreisoberliga übernommen, 2021-22. Tröglitz, ja, das war damals auch noch so ein bisschen Rest-Corona. Da gab es auch nur 10 Teams in der Kreisoberliga. Seid dort Siebter geworden. Tröglitz nah dran, hast du schon gesagt. Von dir hast du wahrscheinlich gedacht, okay, gut, dann bringst du jetzt mal den Laden hier auf Vordermann.
Ja, das war Glück eigentlich. Meine Tochter ist geboren, meine Frau hat gesagt, du darfst nur noch hier in Tröglitz trainieren. und hatte dann mit Grossi geschrieben, der ja dort zu dem Zeitpunkt sportlicher Leiter war. Und ich muss sagen, die hatten eine super Truppe. Also es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht in Tröglitz. Weil das einfach eine richtig geile Truppe war. Kevin Erlein, Emma, Erik Schöbel, Dominik Kunzelmann, Steve Seidewitz, Patrick Hein. Das war schon fußballerisch individuell wirklich eine krasse Truppe für eine Kreisoberliga-Mannschaft, wo ich sage, wäre die Truppe zusammengeblieben und vielleicht noch punktuell verstärkt worden und wäre die Trainingsmoral eine bessere gewesen, dann hätte man dort die Landesklasse tatsächlich greifen können, weil das einfach, das hat einfach, das war so homogen alles. Das war Ralf Bunzel in Bestverfassung, ist ja auch nicht immer gegeben. Das war wirklich, das sage ich heute noch zu Kevin, das war wirklich eine geile, geile, geile Mannschaft, eine geile, geile Zeit auch.
Ja, und dann hast du ein Engagement in Spora angenommen, 2022, 2023 noch in der Landesklasse, wo es dann ja leider am Ende ja, den Abstieg bedeuten musste. Spora Landesklasse ist sicherlich auch ein ganz, ganz schweres Unterfangen, da Landesklasse-Fußball auf Dauer, sie haben es viele, viele Jahre geschafft, aber ja, du hast schon gesagt, es war noch ein Umbruch von Nöten. Wie kam es dann zum Engagement in Spora und ja, was hast du da erstmal vorgefunden so in Spora? Musstest du erstmal sicherlich ein bisschen Aufbauarbeit verrichten?
Ja, also der Kontakt, da kam durch Mike Gebauer, der die Frauen, glaube ich, dort trainiert hat. Und wir hatten uns dann getroffen in Meuselwitz, wo es dann hieß, dass Heiko kürzer treten möchte, will, muss, keine Ahnung, wie das sich dargestellt hat, aber ja, ich habe dann eine Spora übernommen. Muss sagen, war schon eine alte Mannschaft, eine relativ alte Mannschaft, trotzdem mit hervorragender Qualität. Wenn ich jetzt Nino Kloß sehe oder Markus Piller, Sven Starke, war schon gut, aber das Problem ist halt, es war nicht breit genug für eine Landesklasse-Mannschaft. Du hattest deine 12, 13 Leute und musst den Rest mit der zweiten auffüllen, die gewiss nicht diese Qualität hatten, um vielleicht als Einwechselspieler das Spiel zu verändern, was du dir als Trainer doch schon wünschst. Ja, und auch die Struktur, der Platz, kein Trainingsplatz, nur auf einer Hälfte Flutlicht. Es war alles in allem, war das dann klar, dass man absteigt. Und auch ein guter Schritt, denke ich, für den Verein, weil so konnten wir den Umbruch dort machen. Und der meiner Meinung nach komplett geklappt hat.
Und ja, genau. Da ging es dann ja erstmal in die Kreisoberliga und da weiß ich noch, da hatten wir am ersten Spieltag das Vergnügen, euch als Landesklasse-Absteiger, wir als, ich glaube, Aufsteiger zum Zeitpunkt.
Ihr wart Aufsteiger, ja.
Und ich kann mich erinnern, das waren 2 Elfmeter und ich fand das irgendwie, das Spiel war ein bisschen ungerecht verloren. So, es war mein Gedanke, es war jetzt nicht so, dass es jetzt ein extrem krasser Unterschied war. Rückspiel haben 2-2 dann gespielt in Spora, dann, also da war es zwar knöcheltief auf der einen Seite die Gegebenheiten, aber über den Punkt haben wir uns auch sehr gefreut. Ja, ihr habt jetzt wirklich da eine extreme Aufbauarbeit betrieben. Ihr habt jetzt den Kader umstrukturiert und wart auf einem sehr, sehr guten Weg in Spora, dass du da auch deine Früchte, die du ja auch selber gesät hast mit, hast ja da wirklich auch eine Spielidee implementiert, hast Spieler weiterentwickelt, hast dann diese Komfortzone verlassen in Spora. Ich denke mal, es hätte auch weitergehen können für dich dort. Es war ja alles bestellt, Geld war bestellt. Jetzt hättest du abernten können. Warum hast du dich jetzt dann doch für den Weg zu Wismut Gera entschieden, obwohl du ja eigentlich im Prinzip ja auch, ich denke mal, relativ viele Freiheiten hattest in Spora.
Ja, ich hätte, also ich glaube, ich wie jeder, glaube ich, in der Kreisoberliga sitzt jeder Trainer auf einem festen Stuhl, weil du ja auch keine Trainer findest oder keine guten Trainer findest. Aber man hat das so, ich habe das so das Gefühl, du hast ja auch keine neuen Spieler nach Spora gekriegt. Und das wäre der nächste Schritt gewesen, neue Spieler zu bekommen dort. Es ist keiner gegangen, außer Lars. Das war aber jedem klar, dass der geht. So, aber es ist unheimlich schwierig, ohne Finanzmöglichkeiten Spieler zu bekommen. In dem Gebiet, wo Spora sich befindet.
Aber das war nicht der ausschlaggebende Punkt. Der ausschlaggebende Punkt war einfach, dass Wismut Gera Thüringenliga gespielt hat oder spielt. Und ich das unbedingt wahrnehmen musste. Ich musste es fast wahrnehmen. Es tat mir auch gut, um zu sagen, ja, wenn ich vier oder gefühlt vier Ligen überspringen kann, dann muss ich das tun. So, und aus dem Grund habe ich es eigentlich gemacht. Ich mag Spora definitiv. Ich trage heute noch am Schlüsselanhänger denn das Wappen, weil mir der Verein unheimlich viel am Herzen liegt. Aber ich musste den Weg gehen, um eigentlich auch meine eigenen Erfahrungen zu sammeln.
Ja, und die Erfahrungen, die waren nicht sonderlich gut, um das mal milde auszudrücken. Wir hatten ja dann in den letzten Wochen auch immer mal Kontakt, als ich gemerkt habe, dass so, ja, es ziemlich unruhig in Gera war. Da ist von finanziellen Problemen die Rede. Da ist ja eine komplett neue Mannschaft zusammengewürfelt worden. Du hast da ja eigentlich erstmal nach dem Abstieg aus der Oberliga nichts wirklich vorgefunden. Ja, nimm uns mal mit auf die Reise, wie es mit Gera. Würdest du das im Nachhinein nochmal so machen? Oder aber im Nachhinein ist man halt immer schlauer, oder?
Tatsächlich würde ich es nochmal machen, in einer anderen Weise. Tatsächlich. Sicherlich habe ich dort, ja, also ich bin immer mit dem Kopf aufgeschlagen, auf Deutsch gesagt, auf dem Asphalt. Es war aber auch eine Zeit, die du als Trainer nicht wiederbekommst, vermutlich. Weil du aus den 5 Monaten extrem viel mitnimmst. Für dich als Mensch, für dich als Trainer, für dich als Persönlichkeit. Und also ich muss sagen, trotz dass es nur 5 Monate war, es hat mich zu einem deutlich, deutlich besseren Trainer gemacht, wie ich vorher war. Thema Mannschaftsführung, Thema generell so diesen Blick, einfach weiter zu schweifen und auch mal alles zu sehen, nicht nur die Mannschaft, sondern vielleicht dann doch mal in die Finanzen zu gucken, ob der Verein wirklich so gesund ist, wie er dargestellt wird. Beziehungsweise vielleicht nicht Einblick zu nehmen, sondern es zu hinterfragen und dann zu fragen. Es war ein bisschen blauäugig, definitiv, aber es war eine Zeit, die mir nicht wieder genommen wird. Definitiv, es war auch hart, aber ja, ich denke, ich bin dadurch ein besserer Trainer geworden. Und ja, schauen wir mal, für die Zukunft habe ich daraus definitiv gelernt.
Ja, was, du bist ja nun auf dem Markt, sag ich mal, ja, also bist ja nun aktuell vereinslos, bist zurückgetreten vor 2 Wochen oder, ja, ich glaube 2 Wochen, das ist mittlerweile jetzt her, ne? Was müsste denn ein Verein mitbringen, der jetzt sagt, Mensch, Matthias Gast finden wir interessant als Trainer, wird man gerne mal ansprechen. Ist es bei dir jetzt wirklich, dass du sagst, okay, Spielklasse ist jetzt wirklich für dich das A und O, oder möchtest du einfach ein gewisses Potenzial, eine Entwicklungsmöglichkeit sehen?
Also tatsächlich ist mir Spielklasse egal. Weil Fußball wird in der Kreisliga gespielt, wie auch in der Thüringenliga oder in der Verbandsliga. Das ist völlig egal. Es muss eine gewisse Möglichkeit da sein, die Mannschaft zu entwickeln und natürlich ein gewisses auch Anspruch da sein. Also so mit 7, 8 Mann beim Training, das reicht mir nicht mehr. Ich habe das tatsächlich bei der Wismut gemerkt, wie geil es ist, wenn du 17, 18, 19, 20 Spieler da hast. Natürlich, die haben dafür ihr Geld gekriegt, definitiv oder auch nicht. Aber gewiss war das echt für mich ein Segen als Trainer. Das muss nicht immer 20 sein, man kann auch mit 10 ein geiles Training machen. Aber es sollte ein Stück weit Anspruch in der Mannschaft da sein, wo ich sage, wenn die Oma jetzt zum dritten Mal Geburtstag hat oder die Freundin jetzt Geburtstag hat, dann gehe ich trotzdem zum Fußball und sage nicht ab, sondern bin da, weil ich Bock habe zu kicken und Bock habe, mich weiterzuentwickeln.
Würdest du das als größten Unterschied beschreiben, so zwischen Kreisebene und jetzt wirklich dann Verbandsebene oder Landesebene? Hat ja Martin Sichting auch ein bisschen beschrieben, so dass das so eigentlich, ja, dass natürlich das zum Training gehen auf Verbandsebene natürlich ein ganz anderes Selbstverständnis hat wie auf Kreisebene.
Das ist so, tatsächlich. Ist das eigentlich der größte Unterschied? Natürlich kriegen die dafür Geld, das ist Fakt, aber das ist der größte Unterschied, diese intrinsische Motivation, dass der Spieler dann doch zum Training da ist, auch wenn vielleicht die Wade zwickt, und dann doch 100% gibt. So, das ist eigentlich der größte Unterschied und natürlich die individuelle Qualität mancher Spieler, also ich habe das jetzt selber mitgekriegt, wenn ich jetzt einen Florian Schubert nehme, das ist ein absolut krasser Kicker von der individuellen Qualität. Aber auch in der Thüringenliga geht es nur um 3 Punkte. So und wie in der Kreisliga genauso. Aber auf jeden Fall ist das der größte Unterschied, diese individuelle Qualität und diese intrinsische Motivation eines jeden Spielers.
Wenn du jetzt so ein bisschen deine Gedanken mal über die Kreisoberliga Burgenlandkreis schweifen lässt. Wir haben ja nun im Sommer dieses Benefits-Spiel gehabt. Und das Lob für dieses Kreisoberliga-Dream-Team war ja nicht größer zu machen. Es war ja wirklich, jeder hat davon geschwärmt. Und ich sag mal, Spieler wie Martin Fiebiger auf der Gegenseite, die da waren, mitunter auch erfahrene Verbandsheer-Spieler, haben sich voll in den Lobes geäußert über diese Truppe. Welchen Spielern würdest du es zutrauen, jetzt, wenn du bist jetzt Trainer von einer Thüringen-Liga-Mannschaft oder von einer Verbandsliga-Mannschaft in Sachsen-Anhalt, welchen Spielern würdest du es zutrauen, dort auch, ich sag mal, zumindest eine gute Rolle im Kader zu spielen? Ich rede jetzt nicht vielleicht von der ersten Elf, vielleicht so von Nummer 13, 14 auch. Welche Spieler würdest du da ansprechen, welche würdest du da sofort einkaufen und sagen, ja, die, wenn du es dir aussuchen könntest?
Jakob Dörfer, Jonas Dörfer, John Reisdorf, Lukas Povoleit. Dann, ja, wen haben wir noch? Ach, da gibt so viele Kreisoberligaspieler, die richtig, richtig viel Potenzial haben für mehr.
Ja.
So, für mich, Jakob Dörfer ist der kompletteste, glaube ich. Kreisoberligaspieler, glaube ich.
Wie ist das
ich,
schon in der Mannschaft? Also was sind da für eine Rolle in einer Gruppe? Also ich kann ihn ja immer nur als Gegenspieler beurteilen, ja. Also dort fällt er natürlich auf durch eine gewisse emotionale Spielweise und ich sage immer, Jakob Dörfer ist für mich so das Sinnbild eines Männerfußballers, ne? Also der hat halt eine der ist halt sehr, sehr hart im Nehmen auch. Also den kann man auch gut attackieren, dann ist dann ziemlich resistent, stressresistent und hat halt ein enorm gutes Auge, ne?
Ja, also Jakob ist, wie gesagt, für mich der kompletteste Fußballer. Ich habe mir letztes Jahr dann auf der 8 gebracht. Ich habe ihn dann aus der IV rausgenommen, weil ich habe, ja, das Gefühl gehabt, dass er für unser Spiel mehr gibt dort auf der Position. Tatsächlich, ja, finde ich das immer noch, dass er hinten quasi in der Kreisoberliga eigentlich verloren ist. Ist natürlich ein super Kicker, der viel Präsenz zeigt, der vorangehen möchte. Nicht immer kann, weil da, er ist 21, der wird nicht permanent voranmarschieren können, da hakt es dann irgendwann aus im Kopf und dann braucht er mal wieder eine Sekunde für sich. Das passt dann schon. Wenn man ihn kennt, weiß man, wie er zu nehmen ist. Aber ich hatte mit ihm immer, oder habe mit ihm immer ein super Verhältnis. Mag ihn persönlich sehr. Als Kicker, als Mensch, das passt schon. Sein Bruder genauso. Mit Jonas. Auch genauso. Er ist ein anderer Spielertyp.
Genau, anderer Spielertyp, ja. Mhm.
Kommt eher über die Technik, möchte lieber dort nochmal einen ausnehmen und dann vielleicht dort nochmal rund machen, den Ball. Kommt jetzt nicht mit so einer Urgewalt wie Jakob. Aber beide sind schon Unterschiedsspieler. Sieht man ja jetzt auch schon wieder. Sieht man jetzt auch schon wieder. Beide Unterschiedsspieler. Aber da gibt es halt viele. John Reisdorf genauso, Nessa. Johnny Taubert, Nessa. Das sind auch so Unterschiedsspieler von KHL-Mannschaften, die einfach gewiss eine sehr, sehr gute Qualität haben.
Ja, mein Gast hier, dann war das unwahrscheinlich interessant und ich glaube, ja, ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen um einen guten Trainerposten in den nächsten Monaten. Ich glaube, du wirst erstmal jetzt bestimmt ein bisschen genießen, dass du auch ein bisschen mehr Zeit für Familie und das Ganze ringsherum hast. Ja, bleib auf jeden Fall so offen. Ich hoffe, dass wir auch weiter in Kontakt bleiben. Ist wirklich immer sehr, sehr erfrischend und freue mich unwahrscheinlich, dass du heute hier Gast warst. Und ja, wie immer hast du natürlich jetzt die Gelegenheit, auch noch ein paar abschließende Sätze hier loszuwerden.
Ja, also zuallererst sollten wir alle froh sein, dass wir so ein Format im Burgenlandkreis haben, dass der Burgenlandkreis dort präsentiert wird. Ich denke, das tut jedem Verein, jedem Menschen, jedem Trainer, jedem Spieler gut, der sich das anhört, der daran teilnehmen darf. Und egal, ob es da Neider gibt oder nicht, ja, mach weiter dein Ding. Ich denke, ist eine geile Sache. Ich höre auf jeden Fall zu. Das werde ich auch weiterhin tun. Und ja, ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute und ich denke, wir bleiben in Kontakt.
Ja, das definitiv. Vielen lieben Dank, Gasti, für deine Worte. Das bedeutet mir wirklich viel. Ja, wie gesagt, ich mache das ja nicht, weil ich zu viel Zeit habe oder was auch immer, sondern ich mache es für euch, für den Burgenlandkreis und für die Vereine und für die Spieler und Verantwortlichen, die genauso hart im Ehrenamt arbeiten, wie ich das tue. Und ich mache das auch mit Leidenschaft und bin mit Leidenschaft Trainer. Und ich glaube, das wird manchmal ein bisschen vermischt. Sollte man nicht, weil letztendlich bin ich auch bloß ein Mensch. Ne? In diesem
Genau,
Sinne, ja.
wie jeder da draußen. Ich denke, es ist nur das Beste für dich.
Ja, danke dir. Ja, deswegen wünsche ich euch allen natürlich auch jetzt für die kommende Woche wieder viel Erfolg auf den Sportplätzen und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder zur nächsten und dann 9. Ausgabe vom Nachschuss. In diesem Sinne, bleibt sportlich.
Ciao, ciao.